Hallo allerseits, ich bin Andreas und mich freut das große Interesse an Go. Ich hoffe, ich kann die Erwartungen erfüllen. Ich werde euch erstmal kurz ein bisschen mit Theorie und Zeug zu mir zulabern. Und ein Großteil der Session wird allerdings Live-Coding sein. Wenn ihr dabei dann irgendwelche Fragen habt, die unmittelbar zu dem sind, was ich gerade mache, fragt sie mitten rein. Ich hoffe, ich sehe es. Würde dann die Frage entsprechend wiederholen und hoffentlich darauf antworten. Und alles, was irgendwie darüber hinausgeht, über das, was ich in dem Moment mache, bitte damit zum Schluss warten. Da gehe ich dann gerne auch im größeren Detail nochmal drauf ein. Also ich plane trotzdem Fragen hinten raus ein. So, gut, also zu mir selbst. Ich bin aktuell Staff Engineer, ist eine Senior-Entwicklerrolle bei Staffbase. Habe schon relativ früh, also mittlerweile vor 25 Jahren, mit Pascal Delphi begonnen, dann später C#. Wird gleich noch eine Rolle spielen, warum das, oder wird man merken, wieso ich da bei Go gelandet bin. Seit 2010 mache ich eigentlich vorwiegend Java, weil Enterprise-Umfeld und naja, das Kobold der aktuellen Zeit, man kennt es ja. Hin und wieder gab es Low-Level-Tasks, bei denen ich mal Ausflüge zu C und C++ machen konnte, musste, wie auch immer. Und 2017 bin ich tatsächlich durch die Linux-Tage auf Go gestoßen und eigentlich ziemlich dabei geblieben. Warum? Ich war damals gerade auf so einem Microservice-Trip, weil wir gerade ein neues System konzipiert haben. Ich war da als Architekt tätig und Microservices boten sich da an. Da es aber ein Java-Shop war, hatten wir damals ziemlich viel mit Spring Boot gelöst. Und mein Gott, war das langsam und ressourceninineffizient. Wir hatten dann also sehr viele JVMs laufen mit sehr viel Spring Boot, Hibernate und Co., die dann halt alle erstmal so ihre 200, 300 MB RAM belegen plus durchs Hochfahren und irgendwie dafür erstmal 5, 6 Sekunden brauchen, bis sie einsatzbereit waren. Und das fand ich ein bisschen doof, weil wenn ich viele solche Services betreibe, dann will ich jetzt nicht unbedingt, dass die sich nur zum Selbstzweck der Hardware bedienen, sondern vorzugsweise sollen die ihre Tätigkeiten vollführen. Und dafür ist mir die JVM einfach zu fett gewesen. Also zumindest in dem Stack, den wir genutzt haben. Abgesehen davon, dass die JVM am Anfang immer langsam ist, weil sie jedes Mal nach dem Start erstmal wieder lernen muss, was gerade wichtige Methoden sind und was nicht. Das war lästig. Und in dem Zuge gerade über Go zu stolpern, war interessant. Wie sieht denn Go aus? Das wäre ein relativ simples Hello World, also so das Minimale. Und dieses kleine Tierchen, das man da sieht, ist das hübsche Maskottchen von Go, beziehungsweise eine der Ausprägungen davon. Das Ding kam zustande bei Google. Wie ihr euch denken könnt, hat Google ziemlich viel mit Netzwerkanwendungen zu tun und mehr Kernsystem, weil zwangsläufig muss das, was die machen, extrem skalierbar sein. Die haben aber von Anfang an, die haben mit ihrem Wachstum dann natürlich auch übelste Produktivitätsprobleme gehabt, schlichtweg, weil Code-Wartbarkeit, endlose Kompilierzeiten von C++, Bibliotheksabhängigkeiten, alles furchtbar. Das heißt, dafür brauchten die Lösungen. Ebenfalls war ihnen sehr wichtig, dass Lesbarkeit hoch ist. Wenn ihr mit C, oder ja, vor allem C++, auch Java, Rust und so weiter zu tun, dort gibt es meistens sehr viele Wege, Dinge zu implementieren, sehr viele Paradigmen. Jeder, der da irgendwie damit arbeitet, kann sich irgendwie anders da drin austoben und irgendwas machen, was super schön ist, um dessen eigene Produktivität zu erhöhen. Aber wenn jetzt der neue Entwickler aus einem anderen Team rüber swappt, der keine Ahnung von diesen Patterns bisher hat, der guckt da völlig ins Leere, obwohl er eigentlich die Technologie kennen sollte, aber es halt wieder komplett anders gemacht wird. Und das kostet natürlich Zeit. Man kann also nicht einfach Leute hin und her schubsen, neue Leute in ein Team nehmen, weil obwohl die rein laut CV die Technologie können, ist alles völlig projektabhängig anders. Sie wollten auf jeden Fall statische Typisierung, also sowas wie Python ist zwar irgendwie schön, um mal kurz was zu prototypen, aber irgendwie für ein langlebiges Projekt, bei dem man doch nachvollziehen können will, was da eigentlich am Ende mal passieren wird, nicht ganz so optimal. Man kann da drum rumarbeiten, aber es kostet Zeit und damit Geld. Und natürlich, wie ich schon sagte, C++ ist zu langsam. Also ich glaube, es gab da von irgendeinem der Kernentwickler mal so diesen Joke, dass Go in der Zeit designt wurde, während man darauf wartete, dass ein C++-Projekt kompilierte. Also das wollten sie auf alle Fälle auch vermeiden, dass sie die ganze Zeit bloß damit zubringen, ihren CI-Pipelines zuzugucken, wie die endlich Code durchbringen. Das Ganze begann schon 2007. Und wurde zuerst released von 2009. Das Kernteam von Go, was es damals entwickelt hat, waren Robert Kriesemer, Rob Pike und Ken Thompson. Ich würde mal sagen, zumindest zwei Namen könnten bei ein paar Leuten Lichtchen aufgehen. Ken Thompson ist im Prinzip der Vater von Unix, war beteiligt an der hat die Programmiersprache B entwickelt, nicht ganz zufällig, mit Dennis Richard Ritchie zusammen, der dann wiederum C entwickelt hat. Rob Pike und Ken Thompson haben zusammen bei Bell Labs an Plan 9 gearbeitet, also viele Unix-Prinzipien, mit denen wir so täglich arbeiten, findet man auch in den Genen von Go wieder. Die beiden haben auch UTF-8 entwickelt, also eine weitere Kerntechnologie, mit der wir quasi ständig zu tun haben. Robert Kriesemer hingegen kam eher aus der Ecke Hotspot-VM, also sprich, der hat den Kern mitentwickelt, der letztendlich Java zu Java macht. Der hat auch an der V8-Engine mitgearbeitet, also sprich das, was gerade so die gängigen Browser, Electron und Co. unten drunter antreibt. Also da waren Leute am Werk, die durchaus in der Branche einiges an Gewicht auf ihren Schultern trugen und tragen und denen ich zutraue, dass sie sehr gut wissen, was sie tun. Was, finde ich, schon mal allein dafür spricht, dass Go einen Blick wert ist. Sie sind im Gegensatz zu einigen anderen Sprachen haben sie erstmal einen Schritt zurück gemacht. Es gibt viele Sprachen, die irgendwie sagen, so komm, lass mal sowas machen wie C++, nur besser. Die haben so gesagt, C++ ist eigentlich schon viel zu bloated. Lass nochmal zurückgehen. C war eigentlich gar nicht ganz so super schlecht. Aber vielleicht kann man ja ein paar Sachen nochmal verbessern, wenn man von dort nochmal losgeht. Die Syntax von C hat natürlich auch ein paar Probleme. Deswegen haben sie Elemente von Oberon mit reingenommen. Deswegen fühle ich mich da wahrscheinlich mit meinem Pascal-Hintergrund auch ein bisschen aufgehoben. Oberon und Pascal haben eine ziemlich enge Verknüpfung. Sie wollten es Garbage Collected haben, kann man jetzt natürlich drüber streiten. Der Weg, den Rust am Ende eingeschlagen ist, ist sicherlich ein vielleicht besserer, auf jeden Fall ein anderer, der ganz gut ist, aber sie sind damals in die Richtung GC gegangen. Und sehr wichtig, dass sie haben von vornherein, also schon vom Design an, Coroutinen platziert, die mit dem Keyword Go gestartet werden, daher Go, und die heißen dann üblicherweise auch Go-Routines. Wer das nicht kennt, also Coroutinen sind im Wesentlichen sehr leichtgewichtige Threads. Also während man auf einem Betriebssystem üblicherweise an die Prozessorkerne gebunden ist und üblicherweise ein Thread auf einem Kern ausgeführt wird und die Threads vom Betriebssystem verwaltet werden, sind dann Coroutinen wiederum was innerhalb einer Runtime verwaltet werden, die dann wiederum auf Betriebssystem-Threads verteilt werden. Also im Prinzip eine weitere Abstraktionsschicht, um Nebenläufigkeit abzubilden. Und die erlauben eben eine extrem hohe Zahl an parallelen Abläufen, wo Threads meistens, also ich meine ein paar hundert, vielleicht auch ein paar tausend gehen, aber irgendwann werden in der Regel die Betriebssystem-Scheduler dann doch ein bisschen überfordert und sagen irgendwann, das wird dann alles super langsam. Wohingegen der Scheduler von Go ist darauf optimiert, man kann Millionen Go-Routines gleichzeitig laufen lassen. Ist nicht kostenlos, also natürlich, man braucht trotzdem irgendwie ein bisschen CPU, um das am Ende zu backen. Und man braucht natürlich auch entsprechend RAM, weil ein Stack dahinter hängt. Aber trotzdem, man kann sehr, sehr viele davon sporen, was dazu führt, dass man eigentlich gar nicht mehr darauf achten muss, was man gerade in irgendeine nebenläufige Routine packt. Und das zieht sich durch die gesamte Sprache und das werden wir dann auch gleich sehen. Was kann es denn sonst noch so, warum es cool ist? Also es hat von Haus aus schon mal alles irgendwie, was man für Webentwicklung brauchen könnte. Es bringt einen eigenen HTTP-Client und Server mit, inklusive Support für HTTP2. Man hat Bibliotheken für Serialisierung, also nicht, man hat nicht Bibliotheken, die Standard-Library bringt JSON, XML, CSV und noch einige andere Serializer mit. SMTP und Mail ist enthalten. Eine Abstraktion für Datenbanken. Treiber selbst fairerweise nicht. Die Treiber werden dann in der Regel contributed von wer auch immer halt eine jeweilige Datenbank unterstützt haben will. Kryptografie ist direkt an Bord. Command-Line-Flag-Parsing ist an Bord. Nach dem, was ich über die Historie sagte, wenig überraschend. UTF-8-Support ist in der Sprache verankert. Es ist eine Regex-Engine drin, keine Perl-kompatible, sondern eine RE2-kompatible, mit dem Hintergrund, dass die weniger anfällig gegen irgendwelche rekursiven Expressions ist, die dann den Server einfach mal zum Abrauchen bringen können. Dafür kann sie halt nicht alles, aber sehr viel. Es sind Template-Engines an Bord, eine, die HTML optimiert ist, eine, die Text optimiert ist. Testing und Benchmarks sind fester Bestandteil der Sprache, auch dafür braucht man keine Third-Party-Tools. Cross-Compilation kann das Ding von Haus aus, also man braucht nichts irgendwie einrichten mit eigenen Bin-Utils oder irgendwas, was auch immer Go an Targets unterstützt, kann man mit der installierten Go-Distribution kompilieren. Das ist praktisch ausgedrückt diese Liste an Kombinationen von Betriebssystemen und Plattformen. Das meiste kriegt man damit hin. Also ja, ich kann auch nach Mac cross-kompilieren von Linux aus, geht in der Regel völlig problemlos, nach Windows, von Windows nach Linux, von Mac nach NetBSD, was auch immer. Völlig Banane, von allem auf alles. Gibt ein paar winzige Einschränkungen, aber so im Wesentlichen klappt das. Upsila. Ebenfalls das Tooling ist hervorragend. Also die Tools, die Go mit Lücke von dran stehen haben, sind direkt Teil der Distribution. Also Go Format beispielsweise. Ich bin der Meinung, Go waren die ersten, die das gemacht haben und die anderen haben nachgezogen, von vornherein ein festes Set an Formatierungsregeln für Quellcode mitzubringen. Also das heißt, da gibt es nichts zu konfigurieren oder irgendwas. Jeder Go-Quellcode ist gleich formatiert. Da gibt es keine Unterscheidung, rücke ich lieber mit Leerzeichen ein oder mache ich 3 oder 4 oder wie viel auch immer eindrücken. Das ist fest, ein Tab. Wo Klammern zu setzen sind, ist fest. Dann bringen sie GoVet mit, was sehr cool ist. Das checkt schon, ist eine Art Linter, es checkt schon mal so ein paar gängige Fallstricke, über die man stürzen würde. Sie bringen einen Profiler mit, den man auch an laufende Applications attachen kann. Also sprich, auch das haben sie von Haus aus vorgesehen, dass man CPU, Memory und so weiter profilen kann. Auch vom Go-Team selbst ist der Language-Server, GoPlease. Das heißt, der Support in allen typischen IDEs ist so gut es gehen kann, weil es direkt vom Team kommt. Der Go-Vulnerability-Checker ist ebenfalls ein extrem geniales Teil, wo sehr viele Vulnerability-Checker ziemlich dumm sind und quasi einfach gucken, welche Libraries setzt man ein. Oh, an dieser Library ist ein CVS. Das ist ganz böse, da musst du jetzt sofort was tun, was dazu führt, dass man jede Woche 5 Libraries updaten muss. Geht Go-Wallencheck direkt die gleichen Regeln durch wie der Linker. Das heißt, nur wenn man wirklich Symbole einer Library benutzt, die von dieser Vulnerability betroffen sind, dann würde man einen Alert kriegen. Das heißt, man kann deutlich feingranularer checken, ob man überhaupt von einer Vulnerability betroffen ist, bevor man jetzt losrennt und alle seine Tools updaten muss. Wer setzt es ein? Gut, wenig überraschend, Google. Intern natürlich, aber auch für Projekte, die sie distributen, beispielsweise Kubernetes ist komplett in Go geschrieben. Folglich auch wenig überraschend ist Docker in Go geschrieben. Auch Podman, was Red Hat maintained, ist in Go geschrieben. Netflix contributed auch einiges. Von Sixt gibt es auch Bibliotheken. Ich weiß gerade nicht, welche von denen war. New York Times habe ich schon gesehen, BBC. Aber die Liste ist ziemlich lang. Wir vertreten hin und wieder auch OwnCloud, beziehungsweise jetzt OpenCloud, ebenfalls in Go geschrieben. Und natürlich mein Arbeitgeber setzt es ein, hatte keine Wahl, er hat mich angestellt. Von daher, genau, die lange Liste ist hier zu finden. Es ist wirklich lang. Gut, dann bin ich da hoffentlich schnell durchgekommen. Dann gehen wir mal in den Code. Also, ich habe dafür einfach mal ein leeres Verzeichnis angelegt. Hier ist nichts drin. Das Übliche, was man eigentlich macht, wenn man startet, ist erstmal ein Modul zu initialisieren. Weil alles, was man in Go irgendwie tut, ist ein Module, zumindest seit einigen Versionen. Das Modulsystem gibt es noch nicht von Anfang an. Das war am Anfang dann alles ein klein wenig komplizierter, wenn es um Library Dependencies und sowas geht. Inzwischen alles schön gerade gezogen. Und das sieht üblicherweise so aus, dass man ein Go-Modul initialisiert mit dem Namen. Der Name ist in Go normalerweise direkt ein Git-Repository. Also üblicherweise würde ich ja sowas machen wie git, github.com.pla.fu. Wenn der Code auch tatsächlich von dort beziehbar wäre, weil Go's Modulsystem auch darüber dann Dependencies auflöst. Das heißt, wenn ich ein anderes Modul einbinden würde, könnte ich das direkt über seinen Source-Code-Pfad quasi angeben, dann wüsste Go, er kann das via Git von dort runterziehen, lokal kompilieren und nutzen. Also die Distribution von Dependencies in Go ist ebenfalls über Quellcode. Also es gibt eigentlich keine binären Pakete wie DLLs oder SO-Files oder irgendwas in der Art oder Chars oder was auch immer, sondern es ist immer quelloffen. So, das spare ich mir jetzt hier aber, weil ich werde es eh nicht in den Repo hauen, deswegen nenne ich das Ding jetzt einfach CLT-Demo. Und was man dann sieht, ist, man kriegt da so eine schöne Mod-Datei, da merkt er sich einmal, welche Go-Version gerade benutzt wurde. Das ist relevant, wenn ich das jetzt auf einer anderen Maschine kompiliere, die vielleicht eine ältere oder später neuere Version hat. Dann wüsste Go im Falle von, es ist eine neuere, dass er nach Regeln der älteren kompiliert. Das kann bei einigen Fällen, wenn es doch mal an Syntax kleine Änderungen gab, relevant sein. Oder wenn es eine ältere Version ist, ist Go tatsächlich auch so schlau, sich dann eine neuere Distribution runterzuladen im Hintergrund und mit der dann weiterzuarbeiten. Hier würden dann auch die ganzen Dependencies reinkommen, aber ich werde mein Live-Coding jetzt komplett ohne Dependencies machen. Das heißt, alles, was ihr jetzt in den nächsten 50 Minuten seht, wird Standard-Library und Base-Sprache sein. So, wie ihr ebenfalls schon gesehen habt, besteht jedes Projekt, also ich soll es jetzt mal kurz speichern, damit ich die Syntaxzeile einkriege. Wie die Datei heißt, egal, end in go wäre natürlich sinnvoll, damit der Editor damit umgehen kann. Ich nenne meine, die Methode oder die Datei, in der meine Main-Funktion ist, auch gerne main.go, weil dann weiß man direkt, okay, da ist mein Einstieg in die Applikation. Ebenfalls ist das Main-Package speziell, also grundsätzlich kann man Packages benennen, wie man will, aber Main hat immer eine Sonderstellung. Main kann quasi nie von außen referenziert werden und Main ist immer das, was am Ende eine Executable liefern würde. Das ist wirklich das ganze Paket, ist der Einstiegspunkt und die Funktion, die als erstes aufgerufen wird, ist immer die func-main. Wie man hier schon mal sieht, die kriegt keine Parameter, wenn man aus irgendeinem Grund, also gibt ja gute Gründe, auf zum Beispiel Command-Line-Parameter zugreifen will, hätte man os.args, um sich die hier geben zu lassen. So, dann machen wir erstmal das hübsche, simple Hello und lassen das Ding bloß mal kurz laufen. Das hat jetzt Go Run ausgeführt, wie man gesehen hat. Was andeuten könnte, das wird interpretiert, wird es nicht. Also was Go Run gerade gemacht hat, ist im Hintergrund kompiliert ins Temp-Verzeichnis und die Temporary-Datei ausgeführt. Das Ding lief jetzt schon über eine fertige, kompilierte Binary. Aber jetzt bloß irgendwie so ein Hello World hinprinten, relativ langweilig. Machen wir doch mal schon mal kurz was mit Nebenläufigkeit. Wir können ja vielleicht mal ein paar mehr Sachen printen. Wir können ja mal sagen, wir starten diese Routine im Hintergrund. Und nochmal vor. Zack. Printeln. Achso. Da ich ihn nicht wirklich benutzen will, lassen wir das mal weg. Hello. Und damit es jetzt nicht einfach nur rausgeballert wird, machen wir ein Sleep von einer Sekunde. Und damit wir zwei was haben, was gleichzeitig läuft und vielleicht ein bisschen versetzt, machen wir nochmal so ein Teil und das, ja, von mir ist ganz genauso lang schlafen, ist ja egal. So, beim Speichern wurde jetzt schon kurz formatiert, wie man gesehen hat, also sofort wurden mir halt die Standards aufgezwungen. Aber wie gesagt, alles von Vorteil, weil am Ende heißt das, wenn ich in fremden Code gucke, sieht es genauso aus. Und apropos fremder Code, auch die Standard-Library natürlich komplett offen, wenn ich mir angucken will, wie ist Sleep implementiert, gehe ich halt kurz hier rein und kann mir, das ist eine eben interne Function, gut, schlechtes Beispiel, ich kann mir den Sync-Timer angucken, was auch immer. Also der ganze Code ist einfach einsehbar, man kann einfach hinjumpen. Es ist vollkommen durchkommentiert, extrem gut gemacht. So, eine Besonderheit, die man gleich sehen wird, ich führe das mal schnell aus. Es passiert nichts. Warum? Im Gegensatz zu, ich glaube, Java, aber analog zu, ich meine, C++, wartet niemand auf diese Go-Routinen. Das heißt, ich starte zwar jetzt gerade zwei Routinen im Hintergrund, aber danach mache ich nichts mehr. Danach geht meine Main raus. Und wenn ich aus der Main rausgehe, ist meine Anwendung weg. Ist natürlich ein bisschen ungünstig, wenn ich auf diese Funktion warten will. Deswegen nehme ich hier eine Wait Group. Der Wait Group kann ich quasi sagen, ich will am Ende mal auf zwei warten. Hier kann ich sagen, ich möchte eins davon abhaken. Defer ist ein sehr schönes Keyword in Go, was bedeutet, das Ding wird auf alle Fälle und garantiert ausgeführt, bevor man diese Methode verlässt. Ja, das ist im Prinzip eine Art flaches Try Finally. Also das Finally von Try Finally. Heißt, selbst wenn da drinnen irgendwas crasht oder so weiter, das Defer läuft dann am Ende. Ist zum Beispiel auch relativ praktisch, um irgendwelche Ressourcen zu schließen. Natürlich könnte ich es in die letzte Zeile schreiben, wenn ich mir hinreichend sicher bin, dass ich diese letzte Zeile auch erreiche. Aber es könnte ja sein, ich will irgendwo einen Early Exit haben, einen Return. Dann ist es relativ hilfreich, ich habe dieses Defer vorher, weil dann kann ich nicht vergessen, dass dieses Done auf jeden Fall ausgeführt wird. So, das heißt, das Gleiche mache ich hier. Das heißt, beide Go-Routinen würden quasi diesen Zähler reduzieren, sobald sie fertig sind, also sprich nach dieser Schleife. Und hier unten könnte ich jetzt sagen, wait. Und jetzt, wenn ich das Ganze ausführe, genau, kriege ich schön meine Outputs, je nachdem, welche von beiden gerade eher ist, bis dann irgendwann die Anwendung zugeht, was man jetzt wahrscheinlich nicht sehen wird, weil es zu viele printet. Ich hätte vielleicht noch einen Exit hinschreiben sollen, aber gut, das ist jetzt durch. So, aber jetzt einfach bis zur Go-Routine ausführen, auch ein bisschen langweilig. Machen wir doch mal was Schöneres. Wir könnten sagen, wir nehmen die HTTP-Bibliothek und wir wollen eine Funktion registrieren, die auf ein bestimmtes Pattern reagiert und dann uns die Möglichkeit gibt, was in den HTTP-Kontext zu schreiben. Das Pattern wird jetzt einfach mal, weil ich einfallslos bin, foo sein und die Funktion, die wir aufrufen, wird einfach ausgeben, hello. Macht nicht viel. So, hier hatten wir jetzt erstmal bloß registriert. In der Bibliothek gibt es einen Surfmux, also sprich einen Händler für HTTP-Funktionen, der quasi Routing vornimmt auf einzelne Funktionen. Wenn ich jetzt einfach bloß HTTP-Handlefunk aufnehme, wird quasi der globale Router genommen und mit dem kann ich dann auf eine Adresse lauschen. Ich nehme jetzt mal die klassische 3000, sage, ich will keinen eigenen Router verwenden und das heißt, er wird die ganzen Funktionen, die ich im globalen registriert habe, bereitstellen. Heißt, wenn ich das jetzt laufen lasse, Ausgabe, gut, ich habe jetzt keinen Printer drin. Wenn ich jetzt sage, curl localhost 3000, ich lausche auf foo, also hier wäre ich jetzt, Moment, bin ich vertippt? Ist blöd. Also ich hätte vielleicht speichern sollen vorm Kompilieren. Nee, ist schon richtig. Ich könnte hier davor eine IP-Adresse angeben und könnte dann sagen, dass er nur auf einer bestimmten Adresse oder bestimmten Interface lauschen soll. Mit dem Doppelpunkt heißt quasi, lausche auf allen Interfaces Port 3000. So, jetzt läuft es auch tatsächlich. Ich hatte vorher nicht gespeichert, das ist natürlich nicht sehr hilfreich. Genau, hier kriege ich jetzt not found, wie das auch sein sollte. Und wenn ich auf foo gehe, kriege ich mein Hello zurück. Und entsprechend auch die jeweiligen Status-Codes. Upsala. Na, okay, clever. Also hier kriege ich jetzt entsprechend meine 200, weil es ein Händler ist, der tatsächlich registriert ist und was macht. Wohingegen, wenn ich irgendwas anderes abrufe, kriege ich meine 404 und das ist auch wirklich eine 404. Wenn ich auf den Statuscode Einfluss nehmen will, dann kann ich eben vorm Schreiben sagen, ich möchte gerne den HTTP-Header explizit geschrieben haben und ich hätte gerne, dass der ein, was weiß ich, Status Accepted reinschreibt. Und wenn ich jetzt, ich darf natürlich den Neustart nicht vergessen, und wenn ich jetzt meinen foo aufrufe, dann kriege ich hier entsprechend die 202 accepted. Okay, soweit, so gut. Diese Händler-Functions sind jetzt ebenfalls Go-Routinen. Also sprich, jeder Request, der reinkommt, wird eine eigene Go-Routine, die dann zu dem Händler zugewiesen wird. Und ich muss mich quasi in dem Händler nicht drum kümmern, dass ich irgendwie einen Thread-Pool habe oder irgendwas. Also im Prinzip kann ich davon ausgehen, wenn ich 100.000 Requests gleichzeitig kriege, wird der 100.000 Requests gleichzeitig abarbeiten. Dass sie dann vielleicht einfach, weil halt jetzt nicht endlos viel CPU da ist, dann ein bisschen Latenz kriegen werden, ist, denke ich, nachvollziehbar. Aber ich muss mich in meinem Code nicht explizit darum kümmern, dass da irgendwas warten muss, irgendwelche Ressourcen allokiert werden müssen und so weiter und so fort. Das wird Go für mich machen. Also dieses Ding ist jetzt schon ein voll skalierbarer Webserver, der parallel Tasks abarbeiten wird. So, wenn wir Go-Routinen haben, müssen wir natürlich auch irgendwie Daten zwischen denen austauschen. Ein relativ gängiges Konzept an vielen Stellen ist, mit Mutex oder Ähnlichem zu arbeiten. Gibt es in Go auch, werden wir dann später auch nutzen. Heißt also, wenn ich einen Speicherbereich habe, den ich geteilt habe, dann würde ich normalerweise sicherstellen müssen, dass wenn zwei Leute gleichzeitig darauf zugreifen, dass nur einer von denen auch wirklich gerade schreibt. Mit Mutex sage ich quasi, gib mir diesen Speicherbereich, ich mache was damit, gib ihn wieder frei. So, wenn jemand anders zur gleichen Zeit was damit macht, dass derjenige weiß, okay, ich muss erst mal warten, bis der andere fertig ist. Da das relativ lästig zu programmieren ist, bringt Go ein anderes, weiteres Konzept mit, nämlich Channel. Go sagt im Prinzip, anstatt zu kommunizieren, indem man Speicherbereich teilt, wie ich das gerade beschrieben hatte mit Mutex, teilt man Daten, indem man miteinander redet. Und das sind die Channel. Das heißt, ich könnte jetzt ein relativ simples Send and Receive implementieren. Wir machen jetzt hier mal einen Receive draus und wir führen mal einen Channel ein, wo ich Bytes reinwerfe. Nennen wir das Ding Message Channel. Make ist so eine Art Constructor für bestimmte interne Typen. Channel ist einer dieser internen Typen, der initialisiert werden muss. Ich mache den jetzt als Byte Array, weil wie man ja hier sieht, nimmt Write Byte Arrays und was der Request mir gibt, kann ich am Ende auch in Byte Array schmeißen. Und die Idee wäre jetzt hier, dass ich anstatt eigene Daten zurückzugeben, lese ich hier aus dem Message Channel. Das kann ich einfach so tun, weil der Channel ist für Concurrency gedacht, den muss ich also nicht schützen, sondern Go kümmert sich unter der Haube drum, dass die Zugriffe darauf sicher sind und dass zwischen Reads und Writes ordentlich unterschieden wird. So, natürlich muss ich jetzt auch irgendwo Daten herkriegen, deswegen implementieren wir dafür eine zweite Funktion, die nennen wir mal Send. Dort schnappe ich mir die Bytes aus dem Request, und zwar read all. Body, der Body sollte noch geschlossen werden. Also dann sollten wir es aber zuerst schließen. Der Body sollte immer geschlossen werden, sonst sind eventuell Verbindungen offen. Genau, den Error könnte ich jetzt auswerten. In Go werden Errors immer als Values zurückgegeben. Und wie man hier schon sieht, Go unterstützt Multiple Return Types oder Multiple Return Values. Also man hat nicht einen einzelnen Return Value von einer Function, sondern man kann eine ganze Liste von Functions zurückgeben. Ja. Also die Frage war quasi, wann ich den Body oder ob ich den Body jetzt auch so nutzen könnte, ohne ihn zu schließen, was der Unterschied wäre, was passiert. Also hoffe ich zumindest, dass die Frage war, dass ich mich verstanden habe. Die Sache wäre, wenn ich jetzt einfach den Body benutze, ohne ihn zu schließen, würde das bedeuten, dass am Ende die Verbindung dangling bleibt, da würde die irgendwann zumachen. Aber bei HTTP 2 lässt man ja in der Regel den eigentlichen TCP-Stream unten drunter offen und erlaubt dem Client, die Verbindung mehrfach zu reusen. Wenn ich den Body schließe, kann ich quasi sagen, dieser eine HTTP 2-Frame ist zu, du kannst mir direkt den nächsten schicken, den nächsten. Das heißt, man hat eine relativ effiziente Implementierung. Wenn ich den Body nicht zumache, dann bleibt diese Verbindung halt erstmal so und der Client wird natürlich nicht ewig warten, wird irgendwann sagen, ja, gut, mach halt eine zweite auf und stellt dir die Anfrage dort. Das heißt, so kann man quasi das Connection Reuse hinkriegen. Ich habe jetzt noch gar nicht damit gearbeitet, habe mir gerade erst aufgemacht. Hier, also wenn du bei dem Write meinst, Write ist was anderes. Beim Write habe ich ja nicht den Body des Requests. Ach so, ja, guter Punkt. Dort steht im Body nichts drin, weil es ein Get-Request war. Aber es ist ein guter Punkt, wenn jemand mir was mitgeschickt hätte, wäre es trotzdem sauberer, das zu schließen. Ja, richtige Anmerkung. Also ja, korrekterweise müsste man hier auch zumachen. Genau, Errors. Also Errors sind Values. Es gibt also hier nicht sowas wie, Exceptions, wird aber sehr ungern gesehen. Der übliche Flow ist also, wenn eine Funktion einen Error zurückgeben kann, dann macht sie das explizit als Return-Value. Und es ist dann die Aufgabe des Entwicklers, dieses Ding zu prüfen. Also üblicherweise macht man dann sowas, wenn das Ding halt kein Error war, wenn das Ding halt nicht nil war, sprich es ist ein Error gesetzt, dann würde ich beispielsweise, keine Ahnung, als Response schreiben, sag mal Internal Server Error, weil wenn ich den Body nicht lesen kann, ist es irgendwie fast schon meine Schuld und kann dann hier rausgehen, weil mehr kann ich dann eh nicht machen. Man könnte ihn verwerfen, aber... Gut. So, jetzt habe ich in dem B meine Bytes drin, die mir geschickt wurden, und die will ich jetzt in diesen Message-Channel schmeißen. Das heißt, ich nehme wieder meinen Message-Channel und hau hier B rein. So, das heißt, hier lese ich aus dem Channel, das heißt, der Operator ist davor, hier schreibe ich in den Channel. Gut, dann lassen wir das Ding mal laufen und schauen schon mal, ob das so funktioniert wie... das hoffentlich sein sollte. Dazu machen wir also gleich eine zweite Konsole auf. So, wir machen hier ein Receive. Achso, vielleicht ohne V, das ist sonst ein bisschen schlecht lesbar. So, besser. Gut, und dann machen wir hier ein Curl. Send. Achso, minus Data war das, glaube ich. Ne? Foo. Body? Foo? Verdammt. Ich arbeite zu oft mit unterschiedlichen Tools. War das gleich. Ist ein Denkfehler? Moment. Ne, müsste eigentlich... Moment, ich muss jetzt kurz nachgucken, ob ich nicht echt doof. Das war so ein Timeout hier drüben. Okay, ich mache es anders. Machen wir nochmal das Receive. Moment. Nicht, dass ich einen Fehler im Code habe. Doch, Message Channel, stimmt schon. Ich schreibe einen Message Channel zu Body. Ich liebe Vorführeffekte. Das Problem bei Live-Coding. Post. Jetzt weiß ich es gerade nicht mehr hier. Das kommt, erzählen wir doch nicht. Was tue ich hier gerade? Oder warum tut das nicht so, wie es soll? Ich muss kurz reingucken, Sekunde. Ich google es gleich, meine Gott. Ach, D, Data. So, gut, okay. Kurzer Aussetzer, mein Fehler. So, wir sehen, also ich habe Data, Foo gesendet, Foo kam hier an. Programm geht zu, alles toll. Server läuft weiter, ich könnte also den Spaß wiederholen. Gut, klappt. So, das ist natürlich auch ein bisschen doof. Wenn wir das Ding Receive nennen, wäre es vielleicht ganz gut, das Ding würde in einer Schleife laufen. Also sagen wir mal, wir machen hier eine schöne Endlosschleife, die immer wieder, okay, mehrfach ein Header schreiben macht wenig Sinn, die quasi immer wieder das, was in dem Channel gesendet würde, draußen ausgibt. So, dann gucken wir uns das, gucken wir uns das auch mal an. Sollte hoffentlich laufen, gespeichert habe ich. So, dann lass mal im Receive laufen. Was habe ich gerade getan? Stopp. Ach. Jetzt habe ich mich selbst von Curl. Okay. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich lock das mal kurz raus, um zu demonstrieren, was geht. Die Message, die geschickt werden soll, ist zack. Das Ganze möchte ich gerne als String einmal printen, damit wir es sehen. Und ich möchte es hier drüber schicken. Dann, das habe ich interrupted. Zack. So. Receive. Also üblicherweise würde jetzt sowas passieren. Bei Curl sieht man aber nichts. Wie kommt das? Buffer. Sowohl der Server würde normalerweise buffern, als dann Curl selbst, glaube ich, auch nochmal. Das wollen wir allerdings nicht. Wenn wir die Message schreiben, dann wäre es vielleicht ganz cool, die geht doch direkt auf die Leitung. Deswegen schnappe ich mir den Writer. Ich weiß, dieser Writer erlaubt Flush. Das mache ich über den Cast. Der Writer ist ein Interface. Und wie man der Dokumentation entnehmen kann, die übrigens sehr gut ist, implementiert er unter anderem auch diesen Flusher. Hier mache ich jetzt im Prinzip eine Type-Assertion darauf, dass dieses Ding auch ein Flusher ist. Die könnte ich jetzt prüfen, aber ich weiß, dass es so ist. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal YOLO. Das heißt, ich sage quasi, nachdem ich das Ding geschrieben habe, soll der nicht erst warten, bis ein Buffer voll ist oder irgendwas, sondern einfach raus an den Client damit. So, dann müsste ich kurz schauen, dass Curl ebenfalls keinen Buffer hat, sonst wird es nämlich dort gebuffert. Genau, und jetzt kommt es auch einmal direkt durch, wie man hier jetzt sieht. Gut, ich habe keinen Linebreak eingefügt. Okay, sei es drum. So, jetzt habe ich mir dummerweise meine Terminals etwas ungünstig gelegt. Ich korrigiere das einmal und nehme das noch mit hier rüber. Und wir machen noch einen zweiten. So, jetzt machen wir hier nochmal einen Receive auf und wir machen hier unten einen zweiten Receive auf. Aber warum sollte das nicht gehen? Ich habe ja jetzt eine Send-Function, die schreibt in den Channel und ich kann mehrere Receiver gleichzeitig haben. So, beide lauschen jetzt und ich sende was. Aber es kriegt nicht jeder immer das. Der Channel ist kein Broadcast. Also der Channel ist im Prinzip tatsächlich eine Queue. Ich schreibe was rein, jemand nimmt was raus und dann ist es halt weg. Heißt, wenn ich so ein Konstrukt habe, bei dem mehrere Leute lauschen, kann
das einfach liegen.
Test, Test. Okay. Gut. Da war ich stehen geblieben. Genau, wenn einer es rausgelesen hat, ist es also für die anderen auch weg. Wenn ich also so eine Konstellation habe, wo ich möchte, dass mehrere Leute das empfangen, muss ich mich also selbst ums Multiplexing kümmern. Heißt, ich brauche irgendeine Struktur, um, sagen wir mal, Sessions zu verwalten. Ich werde es der Einfachheit halber dafür einfach einen Integer nehmen. Wenn jemand connected, erhöhe ich halt den Session-Counter und nutze dann genau das, um die Sessions zu tracken.
Das heißt, ich brauche eine Datenstruktur, in der ich für jede Session so einen Channel vorhalte, sodass ich quasi weiß, also ich weiß dann über die Datenstruktur, wer alles verbunden ist und jeder von denen hat quasi einen Buffer, in den ich reinschreiben kann und dann kann ich quasi, wenn ich eine Message kriege, zu jedem Einzelnen gehen und sagen, sende dem das, sende dem das, sende dem das, sende dem das. So, dafür machen wir eine Session-ID int. Die startet standardmäßig bei 0, wenn ich es nicht anders definiere, aber ich könnte explizit sagen, die soll am Anfang 0 sein und die erhöhen wir dann manuell. Dann brauche ich eine Map, in der ich Session Gens, das Beste fällt mir gerade nicht ein, da machen wir eine Map vom Typ Int, also das heißt, der Key dieser Map wird meine Session-ID sein, also selber Typ. Und was die dann hat, ist ein, oder der Value dieser Map ist dann jeweils ein Gen von Byte. So, mit Make wird diese Map gleich wieder initialisiert. Ich könnte hier alternativ var davor schreiben, also das sind die beiden Syntaxvarianten, die Go zulässt. Entweder sage ich explizit var und dann ist gleich. Oder ich arbeite mit Doppelpunkt ist gleich. Das läuft das Gleiche hinaus wie lege die Variable an und beschreibe sie in einem Rutsch. Ebenfalls sieht man hier, gebe ich nicht explizit nochmal den Typ an, weil der Typ kann inferred werden aus der zweiten Seite. Also ich erstelle ja hier die Map. Das heißt, die Map kommt von Make zurück. Damit ist relativ klar, dass dann Session-Gens nichts anderes sein kann, außer, wie man jetzt hier sieht, Map von Int-Gen. Ich könnte es hier explizit angeben, aber müsste nicht. Genauso, ich könnte es auch hier weglassen, weil die 0 ist auch implizit schon ein Int. Genauso könnte ich auch das machen, wenn ich das wollte. Das ist alles identisch. So, jetzt haben wir allerdings wieder das Problem mit geshareter Speicherbereich, weil es können natürlich jetzt zwei Leute Receive wirklich gerade zum selben Zeitpunkt aufrufen. Wer von beiden gewinnt jetzt beim Erhöhen der Session-ID? Wer gewinnt jetzt beim Schreiben in diese Session-Channel? Deswegen komme ich jetzt hier nicht drum rum, einen Mutex zu verwenden. Den nenne ich ganz tollerweise einfach Mutex. Und das Ding ist einfach ein Mutex. Ich nehme sogar konkret, brauche ich einen RW-Mutex? Ja, schon mal einen RW-Mutex, weil der unterscheidet nochmal, wann geschrieben und gelesen wird. Weil es stört nicht, wenn mehrere Leute parallel drauf lesen. Aber es wäre ein Problem, wenn einer schreiben will, dann müssten auch die, die lesen wollen, erstmal kurz warten. So, jetzt haben wir also diesen Fall, jemand connected mit Receive. Das heißt, in dem Fall brauche ich auf alle Fälle schon mal den Mutex und den will ich jetzt für einen Schreibzugriff locken. Ich würde sagen, Session ID, danach erhöhe ich die, damit sie fürs nächste Mal da ist. Das kann man hier nicht wie bei C++ oder so in einem Rutsch machen. Also das Ding gibt nicht nochmal die erhöhte Session-ID zurück. Das erlaubt Go nicht, das soll explizit laufen. Und dann möchte ich natürlich in der Session-Channels für meine Session-ID. Das ist ein blödes Naming, fällt mir gerade ein. Na ja, gut, ich werde damit leben können. Current Session ID will ich erneut einen Channel anlegen vom Typ Byte. Wenn ich damit durch bin, kann ich quasi guten Gewissens aus dem Mutex wieder raus, weil jetzt passiert erstmal nichts Schlimmes mehr. So, das nächste ist, in dieser Schleife will ich jetzt einerseits die ganze Zeit aus dem Channel lesen, was mich darauf bringt, den sollte ich vielleicht auch gleich in eine Variable werfen, dann können wir den nämlich gleich wiederverwenden. Zack, haben wir den hier. So, und hier lese ich jetzt wieder in der Schleife hier raus, das kann ich mir jetzt sparen, weil wir flaschen. Aber es gibt ja auch noch einen Fall, ich muss ja jetzt an irgendeiner Stelle auch wissen, dass Sessions, na, ich demonstriere das vorher. Wir loggen mal. Es gibt in der Standard-Lib ebenfalls einen Logger, neuerdings auch Structured, S-Log, Structured Log. Mit dem gebe ich es einfach mal aus, Session Started, Session ID, okay, die kenne ich ja gerade noch nicht, Sekunde. Das machen wir hier. So. Current Session ID. Und ich möchte natürlich, wenn wir aus der Funktion rausgehen, ich nehme lazyerweise wieder defer, sagen Session ended. Mit der Session ID, der Current Session ID. Ebenfalls möchte ich, dass wenn wir hier rausgehen, und deswegen mache ich jetzt hier gleich eine komplette Funk draus, möchte ich, dass wir unseren Session-Chain wieder aufräumen. Das heißt, ich brauche hier nochmal kurz den Mutex. Ich würde aus dem Sessions-Chain die Current-Session-ID rausschmeißen und bin dann hier fertig. Das heißt, hier habe ich jetzt gleich meine Cleanup-Logik drin und halt den Hinweis drauf, okay, die Session ist vorbei. Genau, ich schreibe jetzt hier rein. Wir könnten noch einen Line-Break mit reinbringen. Sieht dann vielleicht ein bisschen hübscher aus. So, wir flaschen das. Zack. So, jetzt haben wir es natürlich auch umgekehrt. Beim Senden können wir jetzt natürlich nicht einfach sagen, wir schreiben in den globalen Message-Chain, weil es gibt jetzt nicht mehr wirklich einen globalen Message-Chain. Aber was ich hier machen könnte oder machen muss, ist, ich schnappe mir den Mutex, sage, ich möchte das Ding lesend benutzen. Ich möchte einmal über, die Session-ID ist mir egal, aber der Message-Chain interessiert mich, alle aktiven Sessions drüber laufen und möchte jeder einzelnen davon die Nachricht schicken. So. Und natürlich darf ich es nicht vergessen, den Mutex wieder zu unlocken. So. Gut, dann sollte das Ganze jetzt eigentlich schon parallel laufen. Wir gucken uns das an. Das funktioniert. Gespeichert habe ich, sehr schön. So, wir haben unseren Listener 1, wir haben unseren Listener 2 und wir sehen schon hier, es wurde eine Session gestartet mit 0, mit 1 und wenn ich jetzt frühstücke, kriegen beide das. Achso, das ist natürlich, okay, gut. So, das Verteilen klappt also. Gut, dann machen wir den Listener mal zu. Was fällt auf? Die Session wird nicht geschlossen. Seltsam, wir warten mal noch vielleicht. Merkt das ja noch. Ja.
Solche Unlock-Sachen sollen immer sehr symmetrisch benutzt werden, wo ich in einer Sprache jetzt eher so ein Try-Run nehmen würde. Ich bin mir sicher, dass das Unlock, wenn dazwischen was geht,
die Frage war, wie simuliert man quasi sowas wie Try Finally, um sicherzustellen, dass das Unlock auch wirklich hinterher ausgeführt wird. Hier käme jetzt normalerweise eigentlich auch wieder Defer ins Spiel. Also in dem Fall hier zum Beispiel würde jetzt absolut Defer Sinn machen, weil ich weiß, dass ich nach der Schleife ohnehin nichts mache. Das heißt, ein übliches Pattern ist tatsächlich sowas zu machen. Unlock, zack. Hier unten hingegen wäre es nicht ganz so gut, weil wenn ich hier deferen würde, dann würde ich quasi diesen Log auch noch halten, während ich bereits in diese Endlosschleife reingehe. Also dort müsste ich dann aufpassen. Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel Code umstrukturieren, das in eine Unterfunktion schmeißen, sodass dann die Unterfunktion, wenn sie beendet, auch tatsächlich das Unlock wieder machen würde. Das wäre aber so das gängige Pattern. Also defer ist dann auch hier die Lösung dafür. Retry finally gibt es nicht. Nee. So, wie man sieht, dem Server ist es völlig egal. Das ist natürlich unschön, weil am Ende will ich ja sicherstellen, dass meine Ressourcen nicht sinnlos verschwendet werden. Und das kann ich allerdings auch erreichen, weil in Go gibt es das Konzept eines Kontexts. Dadurch, dass man viele Go-Routinen laufen lässt, ergibt sich natürlich früher oder später das Problem, dass man Abbrüche oder auch Daten zwischen verschiedenen Go-Routinen, die verschachtelt sind beispielsweise, koordinieren muss. Also wenn ich weiß, dass ich mit irgendwas aufhören will, dann muss ich ja auch irgendwie einer Go-Routine, die ich gestartet habe, auch mitteilen können, dass die auch aufhören kann und die muss es vielleicht ihren Child-Go-Routinen mitteilen und so weiter und so fort. Dafür gibt es den Kontext. Das ist so ein bisschen ähnlich zu einem Thread-Kontext oder zu einem Thread-Local, aber deutlich expliziter. Also ein Kontext muss, also wie ein Error in Go immer explizit zurückgegeben wird, wird ein Kontext immer explizit reingereicht in eine Funktion. Hier liegt es jetzt aus Abwärtskompatibilitätsgründen mit im Request. Das heißt, der Request hat einen Kontext. Und Go teilt mir auch über den Request mit, über den Kontext mit, wenn so ein Request zugemacht wurde. Das heißt, wenn die HTTP-Verbindung weggeht, dann wird auch gleich der Kontext geschlossen und damit kann ich diese Information propagieren und damit auch weitere asynchrone Abläufe unterbrechen. Das würde ich jetzt hier natürlich sinnvollerweise machen, weil ich will jetzt hier nicht ewig auf diesen Channel warten, wo eh nichts mehr reingeschrieben wird, sondern ich möchte auf beides reagieren. Dafür gibt es Select. Das ist tatsächlich angelehnt an das Select, was man auch möglicherweise aus C kennt, beziehungsweise noch viel, wenn man es sehr systemnah entwickelt. Man kann jetzt also auf verschiedene asynchrone Ereignisse reagieren. Case wäre jetzt eben, ich erhalte eine Message. In dem Fall möchte ich genau das tun, was ich hier getan habe. Ein zweiter Case wäre aber, ja, im Moment ist eine Endlosschleife und ein sinnloses Select. Ein zweiter Case wäre aber, dass der Request-Kontext geschlossen wurde. Und das machen die ebenfalls über einen Channel. Ich sagte vorhin, Channel können nicht broadcasten. Das stimmt fürs Verteilen von Daten. Allerdings, es gibt einen Ausnahmefall, das Schließen eines Channels agiert wie ein Broadcast. Wenn man auf einen Channel lauscht und der Channel wird geschlossen, beendet dieses Lauschen. Also sprich, jeder, der lauscht, kriegt mit, wenn ein Channel zu ist. Und damit hat man einen Broadcast, zumindest für ein binäres Signal. Und das wird hier genutzt. Das heißt, dieser Channel wird aufgemacht und den wird nie reingeschrieben. Das ist völlig irrelevant, aber er wird geschlossen, nämlich dann, wenn der Kontext geschlossen wird. Also sprich, wenn der Request zugeht. Ich kann also in diesem Fall sagen, ich warte darauf, dass dieser Request zugeht und gehe einfach raus. Ich return einfach. Meine Funktion ist vorbei, es gibt nichts mehr zu lauschen. Heißt, in jeder dieser Iterationen warte ich auf eines von diesen beiden Ereignissen. Entweder kriege ich eine Message, dann ist cool, dann schreibe ich raus, gehe wieder in die Schleife und warte erneut. Oder jemand teilt mir mit, ja, der HTTP-Client ist längst weg, interessiert nicht mehr. Und dann kann ich rausgehen. Und das gucken wir uns kurz wieder in Aktion an. Das heißt, ich habe wieder meine Session. Ich habe noch eine Session. Ich schicke beiden irgendwas. Ich mache diese Session zu. Und kriege hier sofort mit, ah cool, okay, die Session wurde geschlossen, die brauche ich nicht mehr. Und auch wenn ich es hier verteile, der zweite kriegt immer noch alles. Dann mache ich den zu, zack, ist er auch weg. Und wenn ich jetzt was schicke, läuft es halt ins Leere. Wenn ich erneut connecte, geht es natürlich auch wieder. Ich habe meine neue Session, alles gut. So, schon haben wir irgendwie so einen hübschen Lifecycle. So, ich glaube, rein an Basissachen und so ein bisschen HTTP habe ich jetzt hiermit schon relativ viel gezeigt. Schleifen, Ranges, Mutex, Wait Groups hatten wir vorhin. Aber eventuell wollen wir auch unseren Code ein bisschen schöner strukturieren. Im Moment ist alles einfach in der Main. Das ist natürlich, wenn man mal ein größeres Projekt schreibt, nicht so schön. Da will man doch ein bisschen seinen Code organisieren. Go ist, die Leute streiten etwas darum, ob Go eine objektorientierte Sprache ist oder nicht. Rob Pike sagt, sie ist objektorientiert. Ich habe vorhin gesagt, was diese Leute entwickelt haben, ich würde Rob Pike vertrauen. Aber es ist definitiv anders objektorientiert, als man es üblicherweise kennt. Viele objektorientierte Sprachen arbeiten mit Vererbung. Klassen können von anderen Klassen erben und so weiter und so fort. Vererbung gibt es in Go nicht. Aber es gibt Embedding. Von daher, man hat durchaus diese objektorientierten Pattern. Was man hier macht, ist, man definiert sich einen entsprechenden Typ, üblicherweise einen Struct, weil ein Struct mehrere Felder halten kann. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal einen Service-Type definieren, das ist ein Struct, und der kann ja schon mal die Sachen halten, die wir üblicherweise so brauchen. Dazu wird gehören dieser Mutex, weil der muss es am Ende ja darüber verwalten. Der wird die Session-ID tracken müssen, der wird die Session-Chance tracken müssen. Hier muss ich es jetzt allerdings als Typen definieren, weil ich ja nicht direkt initialisieren kann. Ich glaube, das war es auch schon. So, da diese Map initialisiert werden muss, wie man hier gesehen hat, braucht man einen Constructor. Go hat keine expliziten Constructors. Was man also macht, ist, man schreibt eine ganz normale Funktion, nennt die vielleicht ein bisschen so, dass man versteht, was damit passiert, wie beispielsweise New Service. Aus Gründen, auf die ich gleich noch eingehe, gebe ich einen Pointer auf den Service zurück. Ich könnte direkt einen Service-Struct zurückgeben, dann ist es allerdings wirklich eine Copy. Also dann kriege ich wirklich diese Felder auf dem Stack rausgereicht, wohingegen gebe ich einen Pointer zurück, kriege ich halt eine Referenz auf dem Heap rausgereicht. Was dann relevant ist, wenn ich was da drin verändere, ist halt die Frage, verändere ich das wirklich jetzt bei allen, die dieses Ding bekommen haben, oder verändere ich das nur bei meiner Kopie, die ich bekommen habe? Und das ist jetzt, wenn man mit einem Service arbeitet, meistens nicht das, was man möchte. So, und bei dem New Service würde ich jetzt tatsächlich halt die paar Sachen initialisieren, die ich brauche. Und das ist, wie wir vorhin gesehen haben, tatsächlich eigentlich nur der Session Chain, weil, achso, kann ich das von unten nehmen, weil int ist standardmäßig schon nil, der Mutex ist standardmäßig schon initialisiert, weil ich ihn gerade embedded habe. Und ja, das war es eigentlich so. Session Chain setze ich also auf das. Verdammt, sorry, ich komme ständig auf Bild runter. Genau, und schon habe ich meinen Service konstruiert. So, das heißt, anstatt das Zeug hier zu initialisieren, würde ich jetzt sagen, ich habe meinen Service. Na, schreib's aus. Service, zack. So, dann habe ich den. Aber jetzt muss ich ja irgendwie mit dem arbeiten. Jetzt sind diese ganzen Symbole hier erstmal nicht mehr bekannt, weil die jetzt hier zugehören. Auch ist es irgendwie hässlich, dass ich diese beiden Funktionen jetzt einfach so genestet habe. Die sind jetzt einfach hier drin. Ist allerdings ein interessanter Seitenvermerk. Also bei Go sind Functions First Class Citizens. Das heißt, man kann Variablen definieren, die eine Funktion sind. Man kann diese Funktion, wie man hier sieht, als Lambda Inline definieren. Aber man kann diese Funktion, wie man hier sieht, auch einfach außerhalb definieren. Wenn ich eine Funktion an einem Typ haben will, funktioniert das jetzt ebenfalls nicht über Nesting oder irgendwas, sondern Go kennt Receiver Types. Das heißt, ich habe eine Funktion, die nenne ich beispielsweise Handle, das war es, glaube ich, das Receive, ne, das Send, okay, Handle Send. Aber die muss jetzt irgendwie mit dem Service verheiratet werden. Das markiert man hier entsprechend so, indem ich sage, das Ding hat als Receiver den Service. Das heißt, jetzt ist Handle Send eine Funktion des Structs Service. Go ist es aber auch völlig egal, welche Typen das sind. Also das muss nicht an einem Struct sein. Ich könnte auch einen eigenen Typ definieren, der einfach nur ein Int ist, ein String ist, was auch immer, und an dem trotzdem Funktionen attachen. So, wir haben jetzt das Teil. Jetzt muss er einfach überall kurz davor, dass es sich um S handelt. Das wäre jetzt so die Variante, die bei einigen objektorientierten Sprachen wahrscheinlich this wäre. Hier gebe ich den Namen explizit an, indem ich sage, wie der Receiver heißen soll. So, ansonsten bleibt die Funktion weitestgehend gleich. Und hier kann ich jetzt service.handleSend referenzieren und schon wird das weitergeleitet. Und das gleiche machen wir jetzt mit HandleReceive noch. Zack. HandleReceive. Und das gehört auch wieder zu unserem Service. Und zack, zack, zack. Das hätte ich jetzt bestimmt irgendwie. Ich weiß gerade nicht, warum das Log nicht mehr erkennbar ist, aber das kriegen wir gleich raus. Noch irgendwas? Sollte gehen. Gut. Und dann müssen wir das hier unten wieder mounten. Wir machen wieder service.handleReceive. Gut, schon sieht unsere Main-Function ein ganzes Stück wartbarer aus. Und das hier oben ist entsprechend deutlich strukturiert. Das könnte ich auch in eine separate Datei schmeißen. Das können wir auch gerne einfach mal machen, damit wir es gesehen haben. Das ist bei Go auch gar nicht so unüblich. Alles, was im selben Package ist, kann sich gegenseitig sehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel meine Service.go habe und dort das ganze Zeug reinschmeiße, der einmal kurz alle Dependencies wieder auflöst, dann wird mein Code immer noch funktionieren, aber meine eigentliche Main ist halt jetzt super kurz. Die verweist nur noch auf den Service, der drüben in der anderen Datei liegt. Ich mounte einmal meine Händler und ansonsten sollte sich alles wie bisher verhalten. Ich starte das einmal neu. Ich würde schicken, ohne Listener ist gerade ein bisschen sinnlos. Ich kriege meine Sessions. Ich kann meine Daten schicken. Das funktioniert noch, das funktioniert noch. Genau. So viel auch schon mal zur Code-Struktur. Ich könnte jetzt auch weitere Unterpakete anlegen und das irgendwie noch weiter separieren. Aber dazu ist jetzt auch ein bisschen zu kleines Beispiel, um sowas damit zu machen. So, dann.
Soll der die Funktion auch sehen, weil die jetzt reingeschrieben werden?
Bitte?
Den anderen, wenn es ein anderes Paket ist, wird es ja neu exportiert, wenn es
genau.
Und wenn es im selben Paket ist, anders?
Also im selben Package könnten, okay, die Frage war, wie das mit Groß- und Kleinschreibung ist. Also du kennst Go dann schon ein klein wenig, wenn du das gerade sagtest, genau. Go macht etwas Merkwürdiges. In vielen Sprachen hat man ziemlich explizite Visibility Modifier. Also in Java, C++ und so weiter gibt es eigentlich üblicherweise Private, Public, Protected, Armschblau. Also man schreibt explizit davor, wie die Visibility ist. Das gibt es in Go überraschenderweise nicht, sondern die machen das implizit. In dem Moment, wo ein Identifier mit einem Großbuchstaben startet, ist er public. Wenn er mit einem Kleinbuchstaben startet, ist er private. Also das würde jetzt auch immer noch funktionieren, wenn ich das Ding ja klein schreiben würde, weil die sind immer noch im selben Package, das geht. Also private ist immer package private, alles im selben Package, kann sich gegenseitig sehen und testen und machen und tun. Aber jemand, der jetzt von außen drauf zugreifen würde, könnte die jetzt nicht mehr aufrufen. Wohingegen, wenn sie groß geschrieben ist, geht das von außen aufzurufen. Das ist auch relevant, also deswegen sind die ganzen Funktionen auch groß hier, sonst könnte ich die gar nicht benutzen, weil die in einem fremden Paket sind. Das ist auch relevant, wenn mal irgendwann Reflection eine Rolle spielt, also ja, es gibt Reflection, dann werden von Reflection üblicherweise nur Symbole berücksichtigt, die public sind. Also gerade bei JSON-Serialisierung nur public fields an einem Struct werden serialisiert. Was das bringt, JSON ist vielleicht noch, ne, die Minuten haben wir noch, ist noch eine gute Sache, die wir noch implementieren könnten. Vielleicht wollen wir unsere Message, die wir herausschreiben, ein bisschen aufhübschen, indem wir legen wir eine lokale Datenstruktur an. Die könnte ich außerhalb definieren, ich kann sie hier lokal definieren. Es ist Go relativ egal, wo man einen Typen deklariert. Am Ende schränkt es einfach nur ein, in welchem Scope das Ding verfügbar ist. Und wenn das Ding jetzt mal, ich bin gerade einfallslos ins Message Struct, wo ich ein Feld habe, Message, welch Wunder, vom Typ String, und das soll in JSON allerdings benannt sein, Message. Das hier ist ein Tag, am Ende einfach nur ein String mit Konvention, der von Reflection Packages geparst werden kann, und das JSON Package parst halt diesen JSON Tag und weiß dann daraus, wie es dieses Ding beim Serialisieren nennen soll. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, mein eigentliches Message Struct, was ich jetzt klein schreibe, deswegen beißt es nicht mit dem Typ, ist ein Message Struct mit dem Inhalt Message String. Meine Namensgebung ist kaum verwirrend, Entschuldigung. Und das Ding will ich jetzt natürlich serialisiert haben in JSON. Da werden wieder Bytes rausfallen, und möglicherweise ein Error. Ich sage jetzt JSON.Marshall diesen hübschen Message Struct. Ich bin jetzt mal so frei und ignoriere den Error, weil ich weiß, dass das Ding marshallen wird. Kann man auch durchaus in Realität machen. Das Risiko ist einfach, es könnte ein Error zurückkommen, auf den ich nicht gucke. In dem Fall wären dann die Bytes einfach empty oder undefined. Also da könnte auch was drinstehen, was vielleicht halbgültig ist. Ist ein bisschen schwierig. Also üblicherweise sollte man den Error schon berücksichtigen. Ich bin jetzt mal kurz lazy und mache das nicht. Das heißt, anstatt die Message zu schreiben, schreibe ich jetzt meine serialisierten Bytes und flash das Ding wieder und gucken wir uns mal an, wie das jetzt aussieht. Und wenn ich jetzt hier was schicke, dann kriege ich es halt schon als JSON entsprechend. Und wie gesagt, soweit alles Standard-Lib. Also ich mache nichts mit irgendwelchen externen Bibliotheken. Das ist alles, was man kriegt, wenn man Go einfach schon verwendet. Tests würde ich mal noch ganz kurz zeigen. Ich werde jetzt nicht wirklich was testen, weil HTTP-Tests aufsetzen bin ich jetzt einfach zu faul für. Wobei, ich guck mal, vielleicht kriege ich es hin. Ich mache eine _test.go ist die Konvention dafür. Also sprich, Dateien, die mit _test enden, werden nicht mit ins finale Produkt kompiliert, sondern die sind wirklich nur im Rahmen von Tests verfügbar. Tests kann man im selben Package laufen lassen. Dann hat man auch tatsächlich Zugriff auf alle Private-Symbole, was relevant sein kann. Vielleicht will man ja ausgerechnet die testen. Man kann allerdings auch explizit das Package nochmal mit _test versehen und dann ist es im Prinzip ein Whitebox-Test, also man hat einen Halb-Blackbox-Test. Dann hat man im Prinzip die Sicht, als wäre man ein Third-Party-Package und kann auch wirklich nur mit Public-Methoden umgehen. Das kann relevant sein. Also gerade wenn ich eine Library schreibe, die ich publische, dann macht es Sinn, dass die Tests für diese Library so geschrieben sind, weil am Ende muss ich ja sicherstellen, dass diese Library auch funktioniert, wenn die jemand von außen einbindet. Und dann will ich die möglichst schon so testen, als wäre sie von außen eingebunden. Ist jetzt hier weniger relevant. Für Tests gibt es ebenfalls ein Standard-Package. Bin wieder einfallslos, was er gleich hinzufügen wird. Dort habe ich die Möglichkeiten, Cleanup zu definieren, was halt auf jeden Fall passiert, wenn ein Test vorbei ist, selbst wenn er failt. Ich kriege inzwischen auch einen Test-Kontext, den kann ich dann wiederum benutzen, um, wenn der Test abgebrochen wird, werden dann eben auch wieder Go-Routinen sowas abgebrochen. Ich kann meine Errors reporten oder einfach hardcore sagen, Fail. Also Error wäre tatsächlich, der Test wird als fehlerhaft markiert, aber läuft weiter. Das wäre im Prinzip ein Assert. Und ein Fail wäre so eine Art Require. Also an der Stelle würde ich einfach sagen, ja komm, den Test brauchst du nicht weitermachen. Der printet dann den Fehler und geht raus. Und wenn ein Test durchläuft, ohne dass irgendwas davon gecallt wurde, dann ist es successful, dann ist er grün. Also sprich, wenn ich diesen Test jetzt hier laufen lasse, mal gucken, in welchem Fenster das gleich aufgeht, sehr schön hier. Moment, ach so, ich hätte das vielleicht nicht tun sollen. Ich lasse es neu laufen. Genau, dann passiert nichts, er sagt mir kurz das Ding, es sind 0,007 Sekunden durch und ist okay. So, ich könnte aber jetzt hier genauso gut sagen, fatal, nee. Und dann kriege ich entsprechend diesen Exit-Code, meinen Fehler raus, aus welcher Zeile der kam, und er sagt mir halt, seine Test-Suite war nicht okay. Was Go ebenfalls kann, was ich sehr vorteilhaft finde, das vermisse ich mittlerweile in sehr vielen anderen Test-Frameworks von anderen Sprachen, man kann Tests schachteln. Man kann also innerhalb von einem Test einen benannten weiteren Test laufen lassen, der dann wiederum von sich aus failen kann und so weiter. Man kann also ein ganzes Test-Szenario zusammenbauen. Ich kann also quasi sagen, ich habe Setup-Code, lass Szenario 1 laufen, Szenario 2 laufen, habe irgendwie nochmal Cleanup-Code dazwischen, lass Szenario 3 laufen und so weiter und so fort und kriege dann halt auch einen schönen Baum aufgezeigt am Ende mit all diesen Tests. Oder ich kann eine Schleife machen, in der ich Tests durchgehe. So was habe ich zum Beispiel in einigen Projekten. Da haben wir einen Haufen JSON-Dateien mit Inputs und einen Haufen JSON-Dateien mit den erwarteten Outputs. Da brauche ich jetzt nicht Tests hardcoden, da kann ich über dieses Verzeichnis gehen als Schleife, kann jede Datei laden, dafür so einen Test anlegen mit t.run und am Ende kriege ich halt meinen kompletten Testbaum und alle durchgelaufenen Testfälle. Das finde ich super mächtig, dass ich im Prinzip meine Tests einfach programmatisch generieren kann. Oder man kann so Fuzzing betreiben und ähnliches. Ebenfalls hatte ich schon erwähnt, Benchmarks sind standardmäßig dabei. Also ich kann hier, oh, eigentlich sollte der mir da auch ein bisschen Completion geben. Na gut, macht er jetzt nicht. Dann hier gibt es einen Testing.b, ist das, glaube ich. Und das Teil gibt einem eine Anzahl mit. Und die Idee ist, man läuft jetzt diese Anzahl in einer Schleife durch und macht, was auch immer man benchmarken möchte. Und dann gibt einem Go am Ende halt raus, was der Median von der Laufzeit jeder einzelnen Iteration war. Ist halt eben sehr nützlich. Ich hatte auch schon gesagt, Profiling ist bei Go standardmäßig mit dabei. Das hat den Vorteil, man kann also sehr objektiv über Dinge argumentieren, anstatt einfach zu sagen, ich glaube, das ist schneller. Implementier halt beides. Implementier dann einen Benchmark für beides und guckst dir an, ist es schneller oder nicht. Und ist deine Implementierung halt nicht schneller, wo du dachtest, es sollte schneller sein, dann profile von mir aus, um rauszukriegen, warum sie das nicht ist. Aber du hast all diese Mittel und musst am Ende nicht mit Bauchgefühl arbeiten, sondern du kannst relativ schnell zu so einem Ergebnis kommen. So, bevor ich jetzt mich zu sehr vertiefe, gehe ich nochmal kurz in den Theorieteil, damit wir noch ein bisschen was für Fragen übrig haben. Genau, wenn ich das überzeugt habe, was ich sehr hoffe, go.dev ist euer Anlaufpunkt. Auf der Seite ist alles. Docs und Playgrounds sind da, also go.dev/learn, wie gesagt, alles verlinkt und die Tour, sehr empfehlenswert. Die Tour ist im Prinzip, man hat eine Seite mit jeweils Beispielen, hat einfach einen Editor, wo man Zeug eingeben kann, kann auf Run drücken, kann sich das angucken. Man kriegt so ein paar Sachen gezeigt, die man üblicherweise löst. Go by Example ist auch eine gute Seite. Dort werden nochmal ein paar andere Algorithmen durchgegangen, die man so üblicherweise braucht, um einfach eine Idee zu kriegen, wie es funktioniert. Und Effective Go ist noch sehr schön, aber mittlerweile auch zum Glück auf GoDev referenziert. Da werden einfach nochmal so ein paar Sachen erklärt, wie sollte man denn was ist idiomatisches Go, um bestimmte Probleme zu lösen? Wie sollte man bestimmte Sachen abdecken? Wo sollte man wie mit Defer umgehen? All solche Späße. Allgemeine Tipps, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, oder beziehungsweise ihr habt es gesehen, wie ich gearbeitet habe, beginnt einfach, abstrahiert nicht sofort. Es lässt sich sehr einfach refactoren, macht es so einfach wie möglich, ihr kriegt dann raus, was die beste Abstraktion und Generalisierung ist. Genauso auch mit Packages, macht es um Gottes Willen bitte nicht wie in Java und so und fangt gleich erst mal an, 10 Packages anzulegen, in jede irgendwie ein Struct reinzuwerfen, so. In Go ist ein Package eher zu vergleichen mit einer Library in C. Also habt ihr vielleicht vorhin gesehen, dass das ganze Zeug, was ich bei HTTP aufgerufen habe, das HTTP ist ein Package. Also HTTP beinhaltet den Server, den Client, die Konstanten dafür, alles ist in diesem ein Package. Unterteilt das in sinnvolle Dateien, aber bündelt die Packages so, wie ihr sagen würdet, okay, dieses eine Package kann ich jetzt so jemandem geben und der kann damit sinnvoll arbeiten. Wenn man irgendwie auf jeden Fall erstmal 5 Packages kreuz und quer benutzen muss, um damit zu arbeiten, dann ist es irgendwie ungünstig geteilt, ich sehe gerade ein Typo, egal. OOP habe ich auch schon kurz erwähnt, es funktioniert anders als in anderen Sprachen, aber schreibt es nicht gleich ab. Man gewöhnt sich dran, also auch wie das Embedding funktioniert und wie das mit den Receiver-Types ist, es ist super mächtig, aber eben anders. Zitat von Rob Pike, clear is better than clever. Wenn man denkt irgendwie, boah, super cooler Code, kann ich den in einem halben Jahr noch verstehen, also kann ich noch verstehen im halben Jahr, warum ich den so geschrieben habe? Im Zweifel mach's vielleicht ein Mühe langsamer, aber dafür auditierbar. Da, es gab auch einen Talk von einem der Security-Team-Members von Go. Die hatten eine der Encryption-Libraries neu geschrieben mit sehr viel Embedded Assembler. Also ja, Embedded Assembler in Go geht. Dann ist natürlich Cross-Compilation ein bisschen dahin, aber sei es mal drum. Aber dann war die Frage, naja, aber wie kann ich denn das noch verstehen, ob da vielleicht irgendwelche Probleme drin sind. Von daher dann lieber die etwas langsamere Implementierung, aber man kann wenigstens verstehen, dass die Implementierung wirklich sicher ist und nicht irgendwelche komischen Fehler durch Register-Usage oder was auch immer passiert. Ebenfalls, ihr habt jetzt schon ziemlich viel der Sprachfeatures in diesem kurzen Beispiel gesehen. Also Go ist wirklich klein. Die Language-Spec war vor einer Weile irgendwie ausgedruckt 60 Seiten oder irgend sowas, wohingegen bei Java ist die Language-Spec, glaube ich, weiß nicht, 1000 Seiten oder so. Also Go ist wirklich super simpel. Lasst euch davon nicht abschrecken. Also das, die Einfachheit ist das, was Go am Ende stark macht. Ich habe immer noch Code, den ich 2017 geschrieben habe, der funktioniert heute immer noch so. Ich muss daran nichts ändern, auch mit einer aktuellen Go-Version. Der ist ja immer noch verständlich. Da kamen nicht viele Paradigmen seitdem dazu. Die fügen sehr, sehr, sehr homöopathisch neue Sachen hinzu. Und die diskutieren auch lieber sehr lange über irgendwas, bevor sie irgendwas überstürzen, einbauen und dann ist es halt drin und geht nie wieder raus. Also im Zweifel implementieren sie etwas nicht, als es falsch zu implementieren. Und das finde ich sehr angenehm. Also gerade Rust entwickelt sich super schnell weiter, da kann man jedes halbe Jahr sich einlesen, was hat sich denn jetzt alles geändert, was kann ich alles Neues machen. Gibt es bei Go so gut wie nie. Also da kommt alle paar Jahre mal irgendwas, was hinsehenswert ist, ansonsten bleibt die Sprache extrem stabil. Und wie gesagt, ich finde es angenehm, weil ich arbeite nicht immer an derselben kleinen Codebasis, wo ich ständig hinterherrennen kann und Sachen modernisieren, sondern ich habe viele Codebasen und da bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich nicht ständig damit konfrontiert bin, solche Metaprobleme zu lösen. Ich will ja Businessprobleme lösen. Genau, danke für die Aufmerksamkeit und jetzt bin ich offen für Fragen.
Und ganz kurz, bevor es jetzt mit den Fragen losgeht, noch eine Bemerkung von meiner Seite. Ich gebe Andreas vollkommen recht. Ihr steht mit Golang, wie mit anderen Programmiersprachen aus dem Open, im Open Source Umfeld, auf den Schultern von Giganten, analog zu PyPy, wonach suche ich jetzt gerade bei Rust, nicht Cargo.io, sondern analog doch Cargo.io, genau, Crate.io, sorry, Crate.io, und anderen Bibliotheken. Es existiert bei sehr, sehr viel geschriebener Golang oder Go-Code, auf den man ruhig verwenden und dann auch benutzen kann. So, jetzt gibt es ein bisschen Fragen.
Ja, schon wieder ich. Danke für den Vortrag. Ich habe noch mal ein kleines Verständnisproblem mit deiner New Service-Methode oder Funktion. Da verwendest du diesmal kein Make. Klar, ich kenne mich da nicht aus. Aber so wie es aussieht, wird das jetzt eher auf dem Stack produziert und dann die Adresse zurückgegeben. Das wäre natürlich fatal, aber sag, was steckt dahinter?
Das ist im Prinzip gleich. Also ich könnte den Service auch mit Make tatsächlich initialisieren, mit New könnte ich es initialisieren, wenn ich einen Pointer haben will. Make ist tatsächlich nur für interne Typen wie Map und Gen und Slices, also quasi Arrays, / Listen. Ansonsten macht Make relativ wenig Sinn. Man kann New oder halt den Taste verwenden, um den Pointer auf was zu bekommen, was auf dem Heap zu schreiben.
Wenn ich jetzt einfach so Service, geschweifte Klammer aufschreibe, kriege ich es dann auf dem Heap?
Also jetzt, wenn du das jetzt so schreiben würdest, hättest du es auf dem Stack. Und wenn du es so machst, kriegst du es als Pointer auf dem Heap.
Aha, gleich beides integriert. Danke.
Hier gab es noch eine Frage.
Gibt es in Hinsicht von statischer Code-Analyse irgendwas zu empfehlen, vom Hause aus? Oder?
Also das genannte Go-Wet ist auf jeden Fall schon mal sehr empfehlenswert, was dabei ist. Allerdings, ich nehme jetzt in meinen Projekten sehr häufig Golang CI-Lint. Ist ein, also nur kurz aufgeschrieben, wie ihr das seht, Golang CI-Lint heißt das Teil, findet man relativ schnell. Das ist ein Meta-Linter, das heißt, die hauen einen ganzen Haufen andere Linter rein. Das Ding muss man auf jeden Fall konfigurieren. Es bringt ein paar Defaults mit, aber man kann das auf jeden Fall sehr auf seine Projekte anpassen. Dort kann man dann eben aber auch ein paar eigene Regeln hinterlegen, wie beispielsweise man möchte auf jeden Fall vermeiden, dass ein bestimmtes der Import verwendet wird. Wenn man eine Corporate Policy hat, zu sagen, hey, wir wollen auf keinen Fall, keine Ahnung, gRPC oder sowas, dann könnte man ja sicherstellen, dass gRPC wirklich nicht verwendet wird und drin ist. Die haben ein paar Fixer, um Sachen zu modernisieren, das ist auch ganz cool. Es wurden, wie gesagt, in Go verändern sich wenige Dinge, aber hin und wieder kommen mal Sachen dazu, die sich verbessern, gerade um Range-Operator oder wann man New einsetzt und so weiter. Und dann kann dieser Modernizer drüber gehen und sagen, okay, das Ding kann man jetzt besser schreiben, das mache ich dir halt mal, aber du musst es dann explizit anfordern. Also Golang CI-Lint würde ich empfehlen.
Gibt es weitere Fragen?
Danke. Kurze Frage, bei anderen Sprachen, C-Sharp, Java, ist es ja so, dass das Interfaces markiert werden, dass die halt implementiert werden. Bei Go ist es ja mehr so, dass es mehr auf Duck-Typing ja. basiert, sprich die Methode muss halt vorhanden sein. Ist das dann mehr so, wie man sich das bei Java vorstellt, dass dann ich einen ein Interface partiell integrieren kann, sprich es hat zwei Methoden. Ich will aber im Endeffekt eigentlich nur einen davon verwenden, dass ich dann halt nur die einbaue, die ich brauche, oder?
Ja, also bei Go läuft es, wie du gesagt hast, umgekehrt. Das heißt, dort ist es üblich, dass das Interface vom Consumer definiert wird. Also in Java und C-Sharp, C++ und so weiter und so fort, ist es ja üblich, dass das Interface von dem definiert wird oder zumindest in der Nähe von dem definiert wird, der es auch implementiert, weil der muss sagen, ich implementiere dieses Interface. Der gibt quasi die Garantie, ich implementiere das. Bei Go funktioniert es genau umgekehrt. Dort sage ich, ich brauche etwas, das diesen Contract erfüllt. Also ich könnte beispielsweise sagen, ich habe mein Service-Interface und das muss eine Funktion mit dieser Signatur haben. Und jetzt wäre dieses Ding schon implementiert von Service. Also das Service muss nicht mal was davon wissen. Ich könnte quasi an irgendeiner Stelle sagen, ich brauche irgendwas, was das Ding, was ein Service-Interface erfüllt, und ich könnte eine Instanz von Service reinreichen und die würde das tun. Das ist extrem mächtig, weil das eben erlaubt, dass ich damit zum Beispiel auch ich kann Dinge generisch machen, die eigentlich ursprünglich nicht generisch gedacht waren. Beispielsweise, wenn ich meinen Service jetzt ohne Interface geschrieben hätte und jemand anders möchte jetzt aber einen Mock dafür implementieren, einem völlig anderen Package, der hätte halt keine Chance, das irgendwie zu tun, wenn jemand anders strikt diesen, oder wenn ich strikt diesen Service brauche. Ich könnte aber jetzt sagen, ich nutze nicht mehr diesen Service, sondern ich nutze ein Interface von diesem Service. Der Service implementiert das jetzt trotzdem, weil der nichts davon wissen muss. Ich bin ja der Consumer. Jetzt kann ich also in meinem eigenen Code auch gleichzeitig den Mock oder eine andere Implementierung geben, ohne dass ich irgendwas an der Bibliothek anpassen musste, diesen Service ursprünglich implementiert. Da muss man sich erstmal reindenken in dieses Pattern, aber wenn man da einmal drin ist, sehr mächtig und extrem gut. Also wie gesagt, das Ding hier ist ja zum Beispiel auch einfach ein Interface, was halt sagt, irgendwas implementiert diese Surf-HTTP-Methode. Was das ist, irrelevant, aber der Response Writer wird halt eins davon sein.
Gibt es weitere Fragen? Für eine haben wir noch Zeit, dann muss ich leider die Session beschließen.
Wollt ihr aber laut reden? Dann
ja, schon gut.
Ich habe eine Frage zu einer Meinung.
Sorry,
Mikro, sonst habe ich nicht. Nee, ist so. Also die Sekunde haben wir schon.
Aber das ist jetzt eine Frage.
Jo. Erstmal danke für den Vortrag. Ich habe noch eine Frage zu einer Meinung zu bevorzugter IDE. Und was würdest du einem JetBrains-Fan sagen?
Goland.
Ist Goland gut? Oder?
Ja, also ich arbeite sonst primär mit Goland. Ich habe diesmal aus Jux und Gaudelei Set benutzt. Vor allem schien es mir hier aufgrund der doch etwas leichtgewichtigeren Oberfläche besser für Präsentationen. Aber sonst bin ich auch Goland-Mensch.
Man kann aber auch wirklich guten Gewissens mit Set oder VS Code oder irgendwas arbeiten. Wobei beispielsweise, was mir jetzt hier spontan fehlt, wo jemand nach Interfaces fragte, bei JetBrains würde ich jetzt relativ einfach draufklicken können und würde sehen, wer dieses Interface implementiert, das ich gerade erst definiert habe. So kann man das relativ schön demonstrieren. Wüsste ich jetzt hier gerade spontan nicht, geht aber wahrscheinlich auch. Aber ja, Goland ist gut. Selbst in IDEA mit Go-Plugin funktioniert es ganz gut.
Danke sehr.
Ja, vielen Dank, Andreas, für den tollen Vortrag.
Sure.